Die Presse.
Wenn einem Anwalt belastendes Material gegen jene Richterin, die den Mandanten verurteilt hat, angeboten wird, dann kann man schon mal anbeißen und sich das genauer ansehen. Aber wenn Betrug behauptet wird, Korruption behauptet wird, dann braucht ein Anwalt eigentlich gar nichts mehr tun, denn genau dafür hat Österreich Staatsanwaltschaften.
Drei prominente Anwälte, ein obdachloser Mann, der angebliche Mails vorlegt, die die Befangenheit einer Richterin beweisen sollen. Einer Richterin, die in der ersten Instanz des BUWOG-Prozesses Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser schuldig gesprochen hat. Und es bleiben viele Fragen, denen wir uns heute widmen wollen, hier im Presse-Podcast Was wichtig ist. Im Studio begrüßt Sie Clemens Patek. Schön, dass Sie zuhören. Was ist da genau passiert? Wie sind die prominenten Anwälte Grassers mit den angeblichen Beweisen umgegangen? Ist ihnen hier etwas vorzuwerfen? Immerhin haben sie ihre Zweifel an vorgelegten Mails ja auch gegenüber den Staatsanwälten formuliert. In der Presse ist das natürlich ein Thema für Manfred See. Er schreibt über die großen Prozesse und auch den BUWOG-Prozess damals gegen Karl-Heinz Grasser. Den hat er genau beobachtet. Er kennt auch die handelnden Personen. Und er wird uns heute erzählen, warum diese Causa in Justizkreisen für große Debatten sorgt. Ist die Aufregung deshalb so groß, weil es ein Sittenbild gegenüber der Justiz zeigt? Oder haben sich die drei Anwälte Manfred Einetter, Norbert Wess und Dieter Böhmdorfer zu schnell auf die neuen Mails gestürzt, in der Hoffnung, das Urteil gegen ihren Mandanten Grasser doch noch bekämpfen zu können? Und ich begrüße im Studio dazu jetzt Manfred See. Schön, dass du da bist.
Hallo Clemens, danke für die Einladung.
Erste Frage, nachdem das alles aufgekommen ist, was war da dein erster Gedanke, als du das alles gehört hast?
Mein erster Gedanke war, naja, da hat ein arbeitsloser Betrüger versucht, Geld zu machen. Das Ganze ist vor dem Hintergrund des bereits rechtskräftig entschiedenen BUWOG-Verfahrens gar nicht so wichtig. Diesen ersten Gedanken habe ich dann schnell verworfen, weil die Verteidigung des Karl-Heinz Grasser eine meines Erachtens ziemlich unglückliche Figur macht in dieser ganzen Sache.
Und warum ist das so? Was hätten die Anwälte anders machen sollen oder müssen?
Also zunächst einmal steht natürlich völlig außer Streit, dass Anwälte unumwunden alles zu tun haben, was dem Mandanten nützt. Und ja, Anwälte können subjektiv sein, können einseitig sein, müssen vielleicht sogar einseitig sein, ganz im Gegensatz zu den Staatsanwaltschaften, die ja bekanntlich dem Objektivitätsgebot unterliegen. Das mal kurz vorweg. Und ja, wenn einem Anwalt belastendes Material gegen jene Richterin, die den Mandanten verurteilt hat, angeboten wird, dann kann man schon mal anbeißen und sich das genauer ansehen. Aber wenn Betrug behauptet wird, Korruption behauptet wird, dann braucht ein Anwalt eigentlich gar nichts mehr tun, denn genau dafür hat Österreich Staatsanwaltschaften. Das heißt, besteht der Verdacht und ist man der Meinung, die Richterin, die Grasser verurteilt hat, übrigens, sie war die Vorsitzende eines Schöffensenats, also sie war keine Einzelrichterin, aber doch die wichtigste Person im Senat. Ist man der Meinung, dass diese Richterin korrupt ist, für Geld einen Schuldspruch ausgesprochen hat, dann geht man zur Staatsanwaltschaft, zeigt das an. Man muss aber nicht auf eigene Faust monatelang jemanden beschäftigen, der sich angetragen hat, er habe Mails, die die Richterin belasten. Man muss diesem Mann auch nicht über längere Zeiträume Geld zukommen lassen.
Über die Höhe des Geldes gibt es da genauere Angaben? Es geht ja mehr um Aufwandsentschädigungen in dem Fall.
Ja, so kann man das natürlich nennen. Ich verstehe ja, dass Informanten für ihre Dienste Geld haben wollen, denn nicht jeder Informant ist jetzt, wie soll ich sagen, ein Menschenfreund oder will also der höheren Wahrheit zum Durchbruch verhelfen. Ich verstehe, dass Leute sagen, ja, ich muss auch leben, ich brauche auch Geld, zumal es sich um einen beschäftigungslosen, ehemaligen IT-Forensiker, Datenforensiker gehandelt hat. Also ich verstehe das schon, dass man sagt, ja, ich will ein bisschen was haben, ein Honorar. Jetzt kann man das natürlich Spesenersatz nennen, man kann das also Aufwandsentschädigung nennen, man kann das auch Entlohnung nennen, das finde ich jetzt per se nicht so unmöglich oder verwerflich. Aber natürlich, es ist immer Vorsicht geboten, wenn Beweise gegen Geld erstmal produziert werden.
Mit produziert meinst du, am Anfang hat der Mann das ja gar nicht vorgelegt, sondern erst dann im Nachhinein dann ja gefälscht, logischerweise.
Ganz genau, genau, das meine ich. Ja, am Anfang waren das Mails, die angeblich die Richterin Marion Hohenecker, sie ist mittlerweile keine Richterin mehr, sondern Oberstaatsanwältin bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also sie hat schon vor einiger Zeit sozusagen die Seiten gewechselt. Jedenfalls waren es Mails, die von dieser Richterin stammen sollten, wie man mittlerweile weiß, das ist frei erfunden gewesen. Die Mails sind auch relativ plump geschrieben. Da scheiden sich übrigens auch die Geister. Ich habe mit einigen Eingeweihten gesprochen. Der eine sagt mir, also das war wirklich gut gemacht, man hätte das glauben können. Vielleicht wollte man es auch glauben, dass das Mails sind, die von der Richterin stammen. Ein anderer hat mir gesagt, das sieht man auf den ersten Blick, das ist stümperhaft gemacht, das ist nicht einmal besonders elegant gemacht, viel zu plump und man hätte gleich die Finger davon lassen sollen. Jetzt bekanntlich im Nachhinein ist man immer klüger. Ich finde, wie gesagt, wenn man der Ansicht ist, da liegt schwerer Betrug vor und eine Richterin, die man kaufen kann, bei der man sozusagen einen Schuldspruch kaufen kann, ja, wer immer überhaupt dafür bezahlt haben soll. Aber so eine Richterin würde ja die unabhängige Justiz von Grund auf erschüttern. Das wäre natürlich eine Bombe, wenn sowas tatsächlich stattgefunden haben sollte. Aber wie gesagt, das Ermittlungsverfahren ist längst, nicht längst, sondern seit Ende Juli dieses Jahres eingestellt. Und es hat sich nichts, aber auch gar nichts, auch nur in Ansätzen beweisen lassen.
Das heißt, sobald den Anwälten klar geworden wäre, okay, hier geht es um größere Vorwürfe, hätte man sie verweisen müssen an die Staatsanwaltschaft?
Ja, spätestens dann. Man kann auch eine Sachverhaltsdarstellung machen, das kann übrigens jeder, wenn man wenig in der Hand hat, wenn auch nur ein vager Verdacht besteht, dass jemand für Geld Urteile anfertigt, kann man selbstverständlich an die Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung, vulgo Anzeige, übermitteln.
Die Anwälte haben ja eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht und darin ja quasi, das kannst du uns vielleicht jetzt erklären, ja auch in einem Satz oder Absatz gesagt, naja, es könnte sich auch um eine Fälschung handeln. Ist das üblich oder ist das eine Absicherung der Anwälte gewesen?
Das war erstens mal eine Absicherung, ja. Und man wollte sich da offenbar nicht verschweigen, was durchaus den Anwälten, den Verteidigern anzurechnen ist, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite ist es dann auch nicht konsistent. Entweder man nimmt an, da ist was dran, dann kann man immer noch der Staatsanwaltschaft überlassen, das Ganze zu ermitteln. Oder aber man schätzt das von Anfang an als erfunden, als betrügerisch ein, dann ist das gar nichts. Dann werfe ich das weg und schicke den Mann, der sich da anträgt, nach Hause.
Du hast in einem Kommentar für die Presse geschrieben, für Grassers Anwälte wird die E-Mail-Causa zum Bumerang. Was genau meinst du damit?
Ja, wie soll ich sagen, einen Schönheitspreis haben sie sich jetzt nicht verdient. Ja? Natürlich kann man als Anwalt, als Verteidiger auch auf eigene Faust recherchieren, ermitteln. Man kann Gutachter beauftragen. Zum Teil sei das auch gemacht worden, sagt man mir. Wie genau und wie ausführlich, das weiß ich nicht. Aber das ist natürlich erlaubt. Ja? Man kann sich eines Detektivs bedienen und so weiter. Hätte man das gemacht, hätte man meiner Meinung nach den Background dieses Herrn sehr schnell ausleuchten können. Man kann auf eigene Faust vorgehen, aber wie die Sache ja zeigt, man kann sich auch blamieren, nicht? Also nur, dass das nicht falsch verstanden wird. Ein Anwalt, der sich engagiert für den Klienten, der, sofern die finanzielle Ausstattung da ist, auch noch aus eigenem Privatgutachter einholt, in dem Fall vielleicht einen eigenen Forensiker, wie gesagt, es ist in Ansätzen, so sagt man mir sogar, geschehen, ja, ist ein engagierter Anwalt und alles gut, ja, aber man kann sich natürlich auch in etwas verrennen und man kann natürlich auch einer Fehleinschätzung unterliegen.
an wen die Anwälte ihre Sachverhaltsdarstellung eingebracht haben, das ist auch eine Erwähnung wert. Warum das?
Ja, normalerweise genügt es, wenn man eine Sachverhaltsdarstellung, für gewöhnlich sagt man Anzeige, wenn man jemand anzeigen will, kann man das formlos aufschreiben und in die Einlaufstelle der Staatsanwaltschaft Wien werfen. Man kann von mir aus auch höchstpersönlich bei der Staatsanwaltschaft Wien erscheinen, das ist die entsprechende Stelle. Man kann auch auf eine Polizeiwachzimmer gehen. In dem Fall hat sich das auf viel höherer Ebene zugetragen, was äußerst ungewöhnlich ist. Der Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer, seinerzeit von der FPÖ nominierter Justizminister, das war Anfang der 2000er Jahre, hat die Anzeige dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien überbracht. Das heißt, man hat sich gar nicht mit der SDA Wien, der Staatsanwaltschaft Wien, die eigentlich zuständig ist, abgegeben, sondern ist zur nächsthöheren Behörde, zur Dienst- und Fachaufsichtsbehörde gegangen, dort wiederum gleich zum Chef und hat die Anzeige überreicht. Das hat natürlich schon eine andere Qualität. Und der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, hat dann die Anzeige wieder nach unten gegeben, sozusagen zur Staatsanwaltschaft Wien, wo sie dann bearbeitet wurde. Also dieses Vorgehen ist nicht das Vorgehen, das sozusagen der Normalbürger wählen würde. Diese Zugänge sind einem x-beliebigen Menschen nicht möglich.
Wir reden hier wirklich von einem der größten Prozesse in Österreich oder der spektakulärsten Prozesse in Österreich und natürlich auch von den berühmtesten Anwälten eigentlich in Österreich. Das spielt natürlich auch eine Rolle in dieser Causa. Manfred Einetter, Norbert Wess, Dieter Böhmdorfer, sind die als Anwaltstrio schon den ganzen Prozess an der Seite von Karl-Heinz Grasser gewesen, zu dritt?
Nicht unbedingt. Dieter Böhmdorfer hat im Hintergrund das eine oder andere bearbeitet. Innerhalb der laufenden Hauptverhandlung, sozusagen im öffentlichen Prozess, sind aufgetreten Manfred Einetter und Norbert Wess, zwei sehr starke Anwälte, wie ich meine, zwei bekannte Anwälte, soweit ich gehört habe, waren aber nicht die beiden die treibende Kraft beim Einbringen der Anzeige. Es soll Böhmdorfer gewesen sein. Was man jetzt sozusagen auch zur Ehrenrettung der Verteidigung sagen muss, dieser mutmaßliche Betrüger, ein 60 Jahre alter Mann, nennen wir ihn B. B wie Bertha, hat natürlich schon an der richtigen Stelle den Hebel angesetzt. Also er hat nicht ins Blaue hinein irgendetwas erzählt in der Hoffnung, die Verteidigung werde anbeißen und er würde üppige Honorare bekommen, sondern er hat eben behauptet, belastende Mails und auch belastende Postings zu haben. Und da erinnert das Ganze natürlich an die sogenannte Twitter-Affäre, Twitter, mittlerweile X, die kurz gesagt darin besteht, dass der Ehemann der Richterin, der übrigens auch Strafrichter ist, auf Twitter wenig schmeichelhafte Postings über Karl-Heinz Grasser lanciert hat. Das heißt, wenn nun ein Betrüger zur Grasser Verteidigung kommt und sagt, ich habe übrigens weitere Postings gefunden, die kann ich wieder hervorzaubern, die sind aber in den Weiten des Internets verschwunden, aber ich als toller Forensiker kann die wieder zum Auftauchen bringen, dann spitzt man natürlich die Ohren, weil dann wird er genau dort angesetzt, wo die Verteidigung die ganze Zeit dran war. Die Verteidigung hat ja auch zwei Ablehnungsanträge gegen die Richterin eingebracht, seinerzeit beim Prozess, weil sie gesagt hat, diese Richterin ist dem Anschein nach befangen, wenn der Ehemann sich abfällig über den Grasser äußert. Also der Betrüger hat die Verteidiger sozusagen an einer Stelle gepackt, an der sie wohl ohne dies ein wenig anfällig waren.
Jetzt wird oft geschrieben auch, es war ein beschäftigungsloser Mann, der das zu den Anwälten getragen hat. Ja, es war ein Mann durchaus, der Ahnung hatte auch vom System, sowohl auch EDV als auch von der Justiz. Ist das, es wird natürlich viel über Verschwörungstheorien geredet. Wie kam der Mann zu den Anwälten, können wir auch nicht beantworten. Aber was weiß man denn über den Mann?
Also ich selber, um ehrlich zu sein, weiß gar nicht viel über den B., Was mir aufgefallen ist, es wird kolportiert, ich habe das selber nicht genau in der Kürze der Zeit überprüft, dass jahrelang Mitarbeiter in der renommierten Kanzlei Lansky war. Also er hat wohl seine Dienste als Datenspezialist angeboten und natürlich kann ich jetzt da eine Verschwörungstheorie basteln, dass da auch die Kanzlei dahinter steckt. Also man muss jetzt ganz dezidiert sagen, da gibt's überhaupt keinen Hinweis darauf, wie sich's mir gegenwärtig darstellt, hat die Kanzlei nichts damit zu tun.
Ich habe das Gefühl, dass der Aufschrei aus Justizkreisen auch deshalb so groß war, weil einfach die Vorwürfe gegen Justizmitarbeitern, Richterinnen, Staatsanwältinnen größer werden, da mehr unter Druck gesetzt wird. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
Den teile ich und das ist auch ein bisschen das Pech der Verteidigung, die jetzt nicht besonders glücklich ausschaut im Nachhinein, dass die Justiz ohne dies in dieser Zeit ganz besonders sensibilisiert ist auf alle möglichen Einflüsse und Einwirkungen. Ja, es ist der Stichwort Jugendkriminelle zu bemerken, dass der Respekt vor der Justiz verloren gegangen ist bei Urteilen, die in der Öffentlichkeit nicht verstanden werden. Und übrigens, ja, Urteilsschelte darf man betreiben, man darf Urteile in einer Demokratie selbstverständlich kritisieren. Aber da schlagen natürlich derzeit viele über die Stränge. Das geht hin bis zu Bedrohungen in Richtung Justizorganen. Es geht hin zu Beschimpfungen. Die von mir jetzt gerade erwähnten Jugendlichen, das beobachte ich selber, die rennen rein in die Gerichte, schreien herum, bedrohen sich untereinander, bedrohen und beschimpfen Richter. Also das sind Zustände, die schlimm sind. Und vor diesem Hintergrund ist man natürlich enorm sensibel, wenn der Verdacht in den Raum gestellt wird, da sei eine Richterin am Werk, die ihr Handwerk eigentlich nicht ausübt, sondern die für Geld Urteile spricht.
Rein juristisch würde mich noch interessieren, wir reden hier ja von einem Urteil, dass du gesagt hast, das ist abgeschlossen, das ist rechtskräftig. Gesetzt im Fall, diese Vorwürfe würden stimmen. Das ist jetzt eine reine Justizfrage, die mich interessiert. Wo würde dieser Prozess dann neu ansetzen?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, denn man kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn jetzt das, was dieser mutmaßliche Betrüger, also sein Prozess wird erst kommen, behauptet hat, gestimmt hätte, was wäre dann passiert? Dann wäre das Verfahren gegen die Richterin natürlich keineswegs eingestellt worden. Ganz im Gegenteil, es hätte eine Anklage gegeben. Die Richterin, mittlerweile Oberstaatsanwältin, hätte sich vor Gericht verantworten müssen. Bis jetzt hat aber der Herr Grasser noch gar nichts davon, ja, außer vielleicht eine gewisse Genugtuung. Was hätte günstigstenfalls für den Grasser herausschauen können? Nun, man hat die Möglichkeit, auch wenn ein rechtskräftiges Urteil bereits vorliegt, eine sogenannte Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen. Und die Verteidiger hätten natürlich nicht gezögert und so früh wie möglich einen solchen Wiederaufnahmeantrag gestellt. Das hätte bedeutet, dass das über Jahre laufende, monströs große Burgverfahren noch einmal von vorne hätte abgehandelt werden müssen. Das wäre auch für die Justiz natürlich eine Riesenblamage gewesen. Und Grasser hätte natürlich eine neue Chance bekommen. Es wäre neu verhandelt worden. Ob er dann am Schluss freigesprochen worden wäre oder vielleicht erneut genauso verurteilt worden wäre, das werden wir nie erfahren.
Manfred Sever, das ist bei uns im Studio, unser Presse-Gerichtsreporter. Vielen Dank für deine Erklärungen.
Danke für die Einladung.
In den Shownotes finden Sie die Texte von Manfred C. zu den aktuellen Ereignissen. Mein Tipp an dieser Stelle, wenn Sie sich für das Thema Justiz in Österreich und Gerichte interessieren, folgen Sie Manfred C. auf diepresse.com, klicken Sie in einem Artikel von ihm oben beim Autorenbild auf das kleine Plus, dann werden Sie informiert, wenn ein neuer Text von Manfred online erschienen ist. Apropos Folgen, folgen Sie natürlich auch gerne unserem Podcast, was wichtig ist. Abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und Co. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Falls Sie uns etwas zu sagen haben, podcast@diepresse.com ist da die richtige Adresse. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag.